Wir nehmen wieder Platz. Ja, wir befinden uns in einer Predigtreihe mit dem Thema göttliche Berufung leben. Und das ist so eine Sache mit göttlicher Berufung. Letztes Mal haben wir schon mal darüber gehört und ich spreche jetzt an den drei Sonntagen über eine dreifache Berufung. Nun, das hat auch etwas mit Gottes Willen zu tun. Da habe ich letztes Mal diese Faltkarte vorgestellt, die ist an unserem Büchertisch erhältlich. Heute möchte ich noch eine zweite, die hängt auch damit zusammen, denn mit der Berufung hängen auch die geistlichen Gaben zusammen und die zu entdecken für sich selbst ist entscheidend. Auch am Büchertisch sind manche andere Faltkarten gekommen, die uns schon ausgegangen sind, also traut euch einfach zu. Einander dienen, der Dienst Marthas. Im Johannesevangelium finden wir den folgenden Satz, den wir auch am letzten Sonntag gehört haben. Denn Jesus liebte Maria, ihre Schwester Martha und Lazarus. Dort ist die Rede von drei Personen, die Jesus besonders geliebt hat. Und wir haben letztes Mal uns diese drei Geschwister vor Augen geführt und bei ihnen drei Arten von Berufung entdeckt, zumindest auf den ersten Blick. Und ich habe auch gesagt, dass in jeder Gemeinde in einer gewissen Konzentration und Spezialisierung es unbedingt Christen mit diesen Berufungen geben sollte. Um welche Berufungen geht es dort? Ja, die Gemeinde ist da, um Gott selbst zu dienen. Das ist der Dienst der Anbetung. Und Maria ist für uns vielleicht ein Beispiel. Die erste Berufung, Gott selbst dienen. Mit einem Lebensstil der Anbetung. Mit dem persönlichen Gebet. Überall dort, wo wir uns in Gottes Nähe befinden oder seine Nähe erfahren. Wo wir eine liebevolle Vereinigung mit Gott suchen, um seine Liebe in uns aufzunehmen. Dann verrichten wir diesen Dienst. Na, dann gibt es noch eine Gemeinde, die da ist, um einander zu dienen. Da ist die Rede von der Gemeinschaft. Und da gibt es bestimmte Berufungen und Gaben, die dem dienen. Martha wäre hier so eine Repräsentantin dafür. Einander dienen. Das heißt, Gott wünscht sich eine starke, eine liebevolle, eine echte Verbundenheit unter den Christen. Eine solche Gemeinschaft möchte er uns schenken und sein Wort hält uns an, dass wir einander lieben und aneinander dienen. Und der dritte Dienst, Gemeinde ist da, um der Welt zu dienen. Evangelisation wäre ein Beispiel dafür, aber auch die Diakonie. Und Lazarus, da werden wir am nächsten Sonntag von ihm hören, können wir uns nichts darunter vorstellen, wäre auch ein Beispiel dafür. Die dritte Berufung ist, der Welt zu dienen. Wir als Christen sind nicht nur für uns da. Wir als Gemeinden sind nicht nur für uns da. Wir sind auch da für andere, für die Welt. Das heißt, der Welt das Evangelium, die gute Nachricht bringen, damit Menschen zum Glauben kommen, damit sie umkehren, damit sie zu Kinder Gottes werden und Gottes Wort und Liebe den Ausgestoßenen, den Schwachen, Verlorenen, am Rande der Gesellschaft Stehenden zu bringen. Wir beschäftigten uns also am letzten Sonntag mit dem Maria-Dienst, die Jesus selbst und anderen, ja vor allem Jesus, so vorbildlich gedient hat und wurde dafür von eigener Schwester kritisiert. Doch Jesus hat sie verteidigt und sagte, Maria hat das Bessere gewählt. Warum? Weil sie einfach ihrer Berufung nachgegangen ist. Ihr Platz war zu Jesu Füßen zu sitzen und ihm zu dienen. Deshalb ist dieser Dienst ganz wichtig. Aber, das haben wir auch gesagt, wir brauchen alle, jeder und jede, jeder von uns etwas von diesen drei Seiten des Dienstes in uns. Es gibt sowas nicht, dass es nur einen gibt, sagte, ich kann nur beten, alles andere interessiert mich nicht. Da habe ich keine Luft für, keine Kraft, um den Stuhl von da dorthin zu bringen. Kleines Beispiel. Nun kommen wir zu dem heutigen Aspekt. Einander dienen den Dienst Marthas. Der Martha-Dienst als dienende Gemeinschaft. Und eine interessante Frage, wie viele Marthas brauchen wir in einer Gemeinde? Braucht ihr jetzt nicht zu zählen. Ja? Ja, was ist aber mit diesem Martha? Martha ist ein gutes Vorbild oder Beispiel für den Dienst aneinander. Sie hatte eine ganz, ganz tolle Begabung. Sie liebte es, Menschen zu dienen, gastfreundlich zu sein. Und wenn wir Maria in der Bibel antreffen, dann sitzt sie immer zu Jesu Füßen. Irgendwie. Dort hat sie ihren Stammplatz. Sie hat eine Dauerkarte, ein Abonnement sozusagen. Und bei Martha findet man immer in der Küche. Oder beim Essen zubereiten. Vielleicht hat sie das draußen zubereitet, wissen wir nicht so genau. Sie diente nämlich gerne. Heute habe ich zwei Bibelstellen dazu und wir stehen jetzt auf, ich lese sie nacheinander. Die erste Stelle kommt aus dem Johannesevangelium Kapitel 12, die haben wir schon letzten Sonntag gehört. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente. Und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Aus Lukas 10, ab Vers 38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit dem Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Herr Jesus Christus, wenn wir das hören, dann fragen wir uns, wie ist es denn? Ist es denn? Was ist besser? Maria, Martha? Wer hatte recht? Weil es so schwierig ist, bitten wir dich, dass du uns das erschließt, dass dein Wort lebendig wird, dass du uns Klarheit verschaffst. Das wirst du tun durch deinen Heiligen Geist. Und dafür danken wir dir schon jetzt durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen. Wir setzen uns wieder. Wir haben gerade gehört, Martha war für die Betreuung der Gäste zuständig. Sie organisierte auch damals die Beerdigung von Lazarus. Er war doch gestorben. Und sie guckte, dass die Trauergäste genug zu essen und zu trinken hatten. Martha hatte also einen sehr guten Blick für die Bedürfnisse der Menschen. Das war ihr ganz wichtig, dass da keine zu kurz kam. Wir sehen sie immer, wie sie anderen dient. Ich möchte heute 3 Aspekte einer dienenden Gemeinschaft am Beispiel von Martha aufzeigen. Jesus will Martha in ihrem Dienst doch korrigieren. Jesus selbst ist das perfekte Vorbild für den Martha-Dienst. Und Marthas Dienst muss unbedingt rehabilitiert werden. Das Erste. Okay, zugegeben, Jesus korrigiert Martha hier. Das konnte man nicht überhören. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir haben als Christen diese Korrektur an Martha manchmal viel zu sehr in ein Extrem gezogen. Und heute bin ich fest davon überzeugt, dass Jesus gar nicht so sagen wollte, was ihm manchmal so in den Mund gelegt wird oder wurde. Was ist also hier die Korrektur an Martha? Die Korrektur Jesu lautet: Sorge und Unruhe sind keine gute Dienstmotivation. Sorge und Unruhe sind keine gute Dienstmotivation. Wir lesen hier oder haben gehört: Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Und da können wir uns sehr wohl daran erinnern, wenn wir viel Stress haben und viel zu erledigen, dann bekommen wir ganz heftig innere Unruhe. Und da denken wir dabei an alles andere, aber nicht daran, um vielleicht bei Jesu anzukommen und erstmal zu beten, sondern wir verfallen in Aktivitäten. Und wisst ihr was? Egal, ob du einen Martha-Dienst, einen Maria-Dienst oder Lazarus-Dienst oder Gabe hast, egal was für ein Dienst das ist, ein Dienst der dienende Art, helfende Art, leitende Art ist oder am Gottes Wort. Wie alle Dienste gilt, Sorge und Ruhe sind keine gute Dienstmotivation und sie sind auch nicht Gottes Wille für seine Diener. Dass wir in nur Mühe und Sorge und Hektik mit Dienst verbinden. Dienst für andere. Denn wenn es so ist, dann läuft da was falsch. Dann entspricht das nicht unserer christlichen DNA. Und das musste Martha lernen zu verstehen. Und Jesus hat hier an dieser Stelle Martha liebevoll korrigiert. Er hat sie darauf hingewiesen. Und das ist die wichtigste Regel bei aller Unruhe, bei allen Sorgen. Wenn wir einen Konflikt haben, einen Meinungsunterschied mit jemand anders, dann heißt es nicht gleich, ihm eine WhatsApp-Nachricht schicken und ihn zur Schnecke zu machen. Oder anzurufen und ihm so richtig die Meinung sagen. Sondern zu Jesu Füßen erstmal sich hinsetzen. Und beten. Und fragen, was ist denn jetzt richtig? Damit ich auch die richtigen Worte habe und den passenden Moment finde. Das machen wir sehr oft falsch. Auch bei uns in der Gemeinde. Und ich selbst habe ich das oft in meinem Leben falsch gemacht. Auch beim Streit, bei verschiedenen Sachen. Oder wenn wir irgendwelche Aufgaben zu bewältigen haben und dann fällt uns die Decke auf den Kopf, weil da so viel noch ist, was wir bedenken müssen. Dann heißt das nicht, dass wir uns da reinstürzen und vielleicht untergehen. Da werden wir nervös. Da werden wir garstig. Braucht keiner in unsere Nähe zu kommen, denn da kriegt er was ab. Zuerst und immer wieder Pause machen, zu Jesu Füßen sich setzen und erst ihm das vor den Füßen alles ausbreiten, was uns so alles erwartet und an welche Stelle fühlen wir uns überfordert. An welche Stelle wissen wir nicht, wie weit es gehen sollte, wie sollte es weitergehen und so weiter und so fort. Martha musste es lernen zu verstehen. So viel Zeit muss immer sein. Und es ist besser, wenn es ein bisschen länger dauert, dass eine Sache gemacht wird, als dass wir das falsch und lieblos machen. Und dass es dabei zu viele Leichen gibt, anschließend im Keller. Das wollen wir hier auch lernen. Jesus hat hier auf keinen Fall die außergewöhnliche Dienstbereitschaft von Martha kritisiert. Er tadelt nicht ihre Dienstbereitschaft. Er will nicht sagen, Es geht nur darum, zu seinen Füßen zu sitzen. Alles andere brauchen wir nicht. So ist es nicht. Da würden die Marias gerne das vielleicht so sehen. Aber so würde auch keine Gemeinde funktionieren. Und unser ganzes Leben würde nicht funktionieren, wenn wir nur Marias hätten. Jesus hat auch nicht so gesagt, Martha, Martha, lass das, wir haben eigentlich keinen Hunger. Da käme sofort der Petrus auf den Plan und würde sagen, Moment, Herr, aber wir alle hier haben Hunger. Ja? Und dann gäbe es wirklich eine angespannte Lage, sage ich mal so. Er hat auch nicht gesagt, der Petrus, lass bloß Martha in Ruhe. Lass sie dort lieber in der Küche weitermachen, mein Meister. Wir haben alle Mordshunger. Nein, er hat Klappe gehalten an der Stelle und das war auch gut so. Das hat er nicht immer geschafft. Jesus hat liebevoll Martha korrigiert und die Jünger, sie dürfen das alles mitbekommen. Und nur deshalb können wir davon lesen in den Evangelien. Ja, und Jesus selbst war und ist ein perfektes Vorbild für diesen Martha-Dienst. Denn er hat doch Stunden um Stunden vor seinem himmlischen Vater verbracht. Beim Beten. Einfach bei Hören, was sein Vater sagt. Und trotzdem war Jesus unglaublich praktisch. Er sah Menschen in Not. Er hatte das Auge der Maria, aber auch das der Martha. Beides war bei ihm zu finden. Kein abgehobener Typ. Er war seinem himmlischen Vater sehr nah und trotzdem ganz schön bodenständig. Und diese Seite von Jesus müssen wir immer wieder auch entdecken. Er hatte beides. Ein kleines Beispiel im Markus Evangelium 5 ab Vers 35 erleben wir ein unglaubliches Wunder. Ich frage euch nicht, welches. Ich helfe euch auf die Sprünge. Dort ging es darum, dass ein kleines Mädchen gestorben ist. Das war die Tochter des Jairus. Und was hat Jesus gemacht? Er hat sie zurück ins Leben geholt. Erweckt. Das war die erste Totenauferweckung, von der Markus berichtet. Da frage ich mich, was geht da einem bei einer Totenauferweckung durch den Kopf? Ich war noch nie bei einer dabei. Und ich bin mir sicher, ihr auch nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein kleines Mädchen ist tot. Also nicht eine betagte Mutti mit 95, ein kleines Mädchen. Vielleicht wurde es gerade eingeschult. So, vielleicht als Beispiel. Und was passiert da? Ein Mädchen aus dem Leben gerissen. Alle sind nicht nur schockiert. Die Eltern sind bestürzt. Das Haus ist voll Trauer. Alle sind entsetzt. Das kleine Kind da aufgebahrt. Und ja, es herrscht eine absolute innere Zerrissenheit. Und Jesus kommt da rein und weckt das Mädchen von den Toten auf. Was würdet ihr als erstes machen? Bitte? Große Augen, na gut, alles klar. Noch was eingefallen? Bitte? Jubeln, sehr gut. Noch eine Antwort? Weitererzählen, sehr gut, alles sehr gut. Ja, also, was würde man machen? Maria hätte bestimmt die Gitarre geholt und würde sagen, wir wollen den Herrn loben. Ja, liegt auf der Hand eigentlich. Und was hat Jesus gemacht? Ja, er sagte, Leute, gib dem Kind was zu essen. Wir wissen nicht, wie lange krank das Kind vorher war. Vielleicht konnte es tagelang nicht essen. Und Jesus sagte, kommt her und gib dem Mädchen etwas zu essen. Wer würde an sowas denken? Jesus war ganz praktisch hier. Er hat diese menschlichen Bedürfnisse vor Augen auch gehabt. Und in solchen Augenblicken muss die Maria aus ihrer geistlichen Ekstase zurückgeholt werden. Dass es noch andere Dinge gibt im Leben. Ja, so ist es. Hätte Gott nur Marias in den Gemeinden am Lager, dann müsste er irgendwann auf Manna zurückgreifen oder tiefgefrorenes. Ja, Jesus zeigt sich hier auch als ein Vorbild. Er denkt auch an praktische Dinge. Das gehört zum Leben. Das dürfen wir als Christen auch nicht vergessen. Ja, deshalb, selbst in hochgeistlichen Momenten, denkt Jesus an das Praktische und an menschliche Bedürfnisse. Und das möchte ich uns so ganz, ganz dick unterstrichen ins Stammbuch schreiben. Es ist einfach so. Und er erwartet das auch von uns, dass wir es nicht vergessen. Ihr könnt euch daran vielleicht erinnern, vor einigen Jahren, oder sind das schon Jahrzehnte, hat der Papst Johannes Paul II. Den Galileo Galilei rehabilitiert. Der wurde nämlich aus der Kirche ausgeschlossen und wurde ein Bann auf ihn gelegt, oder wie man das nennt. Und da waren alle erstaunt. Und ich denke, auch wenn ich kein Papst bin, aber nah dran, die Martha braucht auch eine theologische Rehabilitierung. Dass wir von der Bibel her einfach schauen und sagen, okay, da dürfen wir an der Martha nicht so viel rumhacken. Die gibt's einen solchen Dienst und es ist ganz, ganz wichtig. Ja, da können wir schon darüber Buße tun, dass unsere Gemeinden in der Vergangenheit oft wie ein Sauhaufen an den Martha so rumgehackt haben. Martha ist eine typische Frau mit dieser Gabe, die während einer Gebetszeit nur darauf wartet, bis endlich Amen gesagt wird. Es ist so. Das möchte sie hören. Sie hat nichts gegen das Beten. Und während die anderen beten, da hält sie die Kinder auf dem Arm und hilft hier und dort. Und dann, ja, sie macht eigentlich nie die Augen zu. Sie guckt, ob es allen gut geht dabei, ob keiner umkippt. Und wenn es zu stinkig oder zu angestrengt die Luft wird, dann geht sie und reißt ein Fenster auf, und damit ein bisschen frische Luft reinkommt. Ganz praktischer Mensch. Und die brauchen die auch. Sonst gäbe es zu viele tote Christen bei Gebetsgemeinschaften. Ja, ich übertreibe das ein bisschen, aber die Martha sieht die Not anderer Menschen. Und ich finde es großartig, wenn eine solche Gabe hat. Ja, sie sieht das alles und das ist ihre Stärke. Und wisst ihr was? An der Stelle möchte ich euch einladen, einen herzlichen Applaus Martha zu geben. Und vielleicht hatte die eine oder andere Person vor Augen aus der Gemeinde, aus der Vergangenheit, vielleicht lebt sie nicht mehr oder er, aber das waren die, die diese Gabe hatten. Wenn Jesus Martha kritisieren wollte, Martha, dein Dienst ist wertlos. Und Maria, nur Maria macht es richtig und du machst es falsch. Du müsstest eigentlich zu meinen Füßen auch sitzen. Dann hätte er viele Gleichnisse ändern müssen. Zum Beispiel das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Hätte er das ganz anders erzählen müssen. Oder eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte aus Johannes 5, Abvers 1. Da sitzt ein Mann am Teich Bethesda und an einem Tor. An dem Schafstor. Wer weiß, warum Schafstor? Da wurden die Schafsherden durchgetrieben. Und wisst ihr warum? Das war in Jerusalem. Die Schafe wurden geopfert im Tempel. Und da gab es im Tempel verschiedene Opfer. Also Schwenkopfer, Rauchopfer und alles Mögliche. Und der Mann saß an dem Tor. Und da gab es einen Teich Bethesda. Und das Wasser bewegte sich immer wieder. Und wer zuerst da reinsprang, wurde geheilt. Das war so eine Legende, sage ich mal so. Und die frommen Israeliten gingen durch das Tor. Wie viele Jahre waren das noch einmal? 38 Jahre. Und er saß dort und zählte Schäfchen. Hunderte, Tausende, Zigtausende, vielleicht Hunderttausende. Also in so vielen Jahren, das waren fromme Leute, die dahin gehen wollten, zum Tempel. Das waren die Anbeter. Die wollten ein Opfer bringen, damit Gott ihnen ihre Sünden vergibt. Und die Leute hatten gute Absichten. Und er saß dort und hat Hunderte, Tausende von Marias gesehen, die trieben die Schafe dort. Mit guter Absicht. Sie wollten alle in die Gegenwart Gottes. Sie waren auf dem Weg. So weit, so gut. Dort lesen wir im Kapitel 5 Johannes Evangelium, Verse 6 und 7. Jesus sah ihn dort, diesen Mann, liegen und fragte ihn, willst du eigentlich gesund werden? Und er antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Hallo, 38 Jahre, frommes Volk, keiner hat ihn gemerkt und keiner wollte ihm helfen. Merkwürdig, oder? Ich finde das schon entsetzlich. Religion und Frömmigkeit können manchmal abartig werden. Die widersprechen sich eigentlich. Alle haben den Maria-Dienst getan. Alle sind gegangen, um Lob anzubeten. Aber es hat keinen gegeben, der sich dem Mann angenommen hätte. Ja, deshalb kein Wunder, dass Jesus auch die Superfrommen so kritisiert hat. Die Pharisäer, die Schlangen, ihr Otterngezücht und so weiter. Und wenn er das alttestamentliche Wort wiederholt hat, Barmherzigkeit will ich, sagt Gott, und nicht das Opfer, dann meinte er das damit. Dass wir uns nicht in einem frommen Denken verlieren, nur für uns, ich und Gott, und die anderen Menschen nicht sehen, die uns egal sind oder die wir abschätzig irgendwie betrachten. Das war damals so, aber ich sage euch eine schlechte Nachricht. Das ist auch heute vorstellbar. Auch bei uns. In der Gemeinde. Dass da Menschen jahrelang sitzen und uns zusehen, wie wir mit geschlossenen Augen, mit erhobenen Händen Gott loben und preisen und irgendwie entrückt sind in himmlische Sphären und nicht merken, dass es einem ganz schön bescheiden geht. Und kein Mensch ihn fragt. Einer heult, rennt nach draußen und es geht keiner raus, um zu fragen, was ist los, kann ich helfen? Wenn solche Situationen sich häufen, dann läuft was schief. Da fehlt es in einer solchen Gemeinde an Marias, an denen die Not und die Bedürfnisse anderer Menschen sehen. Was Jesus damals getan hat, das war ein Wunder. Er hat diesem Mann geholfen. Der Allmächtige konnte sich nicht mehr das Ganze ansehen, wie sein Volk zu Hunderttausenden an diesem kranken Mann vorbeispazierte. Darum ging er zu ihm und hat ihm geholfen. Und genauso kann sich der Allmächtige heute auch nicht ansehen, wenn wir hier bei uns in Deutschland in Bremerhaven, wo die Kinderarmut am stärksten ist und Kindernot, wenn wir an diesen Menschen vorbeigehen würden. Und wenn sie aus Versehen oder bewusst in unsere Gemeinde kommen, dass sie nicht bemerkt werden. Oder irgendwelche andere Menschen, die einfach auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, vielleicht am Boden zerstört, weil sie jemanden verloren haben. Oder aber, dass sie innere Probleme haben, welche Art auch immer, wenn sie kommen und nicht bemerkt werden. Deshalb möchte ich eine Lanze brechen für Martha-Dienst und uns einfach sensibilisieren dafür. Und vielleicht hat Gott dir eine solche Berufung gegeben oder er gibt dir diese Berufung. Das wünsche ich uns allen. Fazit, wie viele Marthas brauchen wir in der Gemeinde? Ich würde sagen, manche. Jede Menge. Jede Menge Marthas brauchen wir in der Gemeinde. Wir brauchen Mitarbeiter im Blick für Bedürfnisse, mit Blick für die Bedürfnisse anderer. Wir brauchen auch Menschen, die sich manchmal zurücknehmen können. Ja, ich hätte in dieser Zeit meinetwegen mir die Bundesliga angeschaut oder was auch immer. Man kann immer was anderes tun. Aber trotzdem tue ich das, was auf der Hand liegt. Ich sehe das als ein Zeichen Gottes, damit ich diesen Menschen auch sehe. Und manchmal muss man den Genuss in der Gegenwart Gottes, den Genuss zurücknehmen und sehen, hier sind Menschen, die etwas brauchen. Und vielleicht ist das jetzt wichtiger an der Stelle. Wir brauchen Marthas, die sich aufopfern für andere und die auch dafür gewürdigt werden, dass es nicht übersehen wird. Und Jesus Christus war sowohl eine Maria wie auch eine Martha. Und er hat uns beide Seiten ganz eindrücklich vorgelegt. Er hat sie nicht gegeneinander ausgespielt. Und das wollen wir auch nicht tun in unserer Gemeinde. Sondern er hat uns beides gelehrt. Und ich wünsche uns, dass in Gottes Reich, in christlichen Gemeinden, aber auch in uns, dass wir viele Marias und Marthas haben und vielleicht vereint in eine Person mit der Ausprägung 30, 70 oder wie auch immer Prozent, aber dass wir genügend davon haben. Möge Gott uns dabei segnen. Ja, kommt gleich. Und der Martha-Dienst bedeutet eine dienende Gemeinschaft. Und wir brauchen mehr Marthas in der Gemeinde. Ich möchte gerne euch darum bitten, jetzt eine halbe Minute stillzuhalten. Ich bete. Und wenn ich bete, stehen wir alle auf, auch zum nachfolgenden Lied. Himmlischer Vater, ich finde es wunderbar, wie dein Sohn Jesus Christus sowohl Maria wie auch Martha gewürdigt hat. Es ist gut zu wissen und vielleicht manchmal entlastend, solche Botschaften zu hören. Du brauchst viele in deinem Reich und du begabst Menschen so vielfältig. Lass uns bitte dankbar sein für die Dienste und für die Gaben, die wir bekommen und die wir um uns herum haben. Danke dafür, dass wir eine Gemeinde sind mit einer so großen Vielfalt von Menschen in verschiedenem Alter, mit verschiedenen Charakteren, mit verschiedener Bildung, die aus ganz verschiedenen Situationen kommen. Herr, und du hast dir was dabei gedacht. Deshalb bitte segne die ganze Buntheit unserer Gemeinde. Füge das alles zu einem Ganzen und lass uns darüber immer wieder freuen. In Jesu Namen. Amen.
Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig.